Ja, die Frage lautet dazu, leben wir, man kann das auf verschiedene Art beantworten. Ich behaupte, wir leben, um gerettet zu werden. Wir leben, um gerettet zu werden, weil wir Menschen sind und weil wir als Menschen gefallene Menschen sind, eine gebrochene Art sind. Darum ist es so, wir leben, um gerettet zu werden. Ich will einen Abschnitt lesen aus einem Buch, das in der Bibel besonders deutlich zeigt, was das denn heißt, gerettet werden. Ja, warum müssen wir errettet werden? Woraus denn errettet werden? Ja, wie kann man errettet werden? Wozu denn errettet werden? Und es gibt ein Buch in der Sammlung aller biblischer Bücher, die dieses Thema besonders ausführlich behandelt. Ein alttestamentliches Buch, das 2. Mosebuch. Ich lese aus dem Kapitel 4 die 9 ersten Verse. 2. Mose, Kapitel 4, die 9 ersten Verse. Und Mose antwortete und sprach: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm: Was ist das in deiner Hand? Und er sprach: Ein Stab. Und er sprach: Wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde, und er wurde zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Und er streckte seine Hand aus und griff sie, und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Auf dass sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm: Stecke doch deine Hand in deinen Busen oder Gewandbausch. Und er steckte seine Hand in seinen Gewandbausch, und er zog sie heraus, und siehe, seine Hand war aussätzig wie Schnee. Und er sprach: Tue deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Und er tat seine Hand wieder in seinen Gewandbausch, und er zog sie aus seinem Gewandbausch heraus, und siehe, sie war wieder wie sein Fleisch. Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, so werden sie der Stimme des anderen Zeichens glauben. Und es wird geschehen, wenn sie selbst diesen zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so sollst du von dem Wasser des Stromes nehmen und es auf das Trockene gießen. Und das Wasser, das du aus dem Strom nehmen wirst, es wird zu Blut werden auf dem Trockenen. Gott spricht hier zu Mose. Mose ist von Gott gesandt worden zu einem Volk, das ein Sklavenvolk geworden ist. Ein Volk, das gedrückt wird, das geschunden wird. Und dieses Volk soll nun aus dieser Sklaverei befreit werden. Errettet werden. Damit es errettet werden kann, muss es diese Nachricht, diese Botschaft hören, dass ihr Gott, der Gott ihrer Väter, sie retten will. Damit sie diese Botschaft hören können, muss ein Bote da sein. Und dieser Bote ist Mose. Er soll dem Volk diese Botschaft überbringen. Der Gott der Väter wird euch herausführen. Aber sie müssen ihm ja glauben. Und so wendet Mose ein: Sie werden mir nicht glauben. Sie werden sagen, das hast du dir selbst aus den Fingern gesogen. Das ist Einbildung. Das wird nicht passieren. Das gibt es gar nicht. Und daraufhin gibt Gott dem Mose 3 Zeichen zu tun. Diese Zeichen nun sollen dem Volk, zu dem er geht, zeigen, dass er wirklich von Gott gesandt ist. Es ist nicht so, dass diese Zeichen, die Mose tat, Glauben an Gott wecken sollten. Wir denken in diesem Zusammenhang, was uns allen bekannt ist, auch solchen, die die Bibel nie lesen, aber jeder weiß, dass Jesus von Nazareth, dass von ihm gesagt wird, berichtet wird, er hätte große Zeichen und Wunder getan. Er hat Blinden das Augenlicht gegeben, er hat Lahme gehen gemacht, er hat Aussätzige gereinigt, er hat sogar Tote auferweckt. Zeichen, Wunder. Diese Zeichen, diese Wunder wurden ihm gegeben, nicht damit Menschen gläubig werden. Es ist sogar so, dass wir zusammenfassend gesagt über alles, was der Sohn Gottes an Zeichen und Wundern tat, wir zusammenfassend in einem der vier Evangelien, im Johannesevangelium gesagt, obwohl er so viele Zeichen unter ihnen tat, glaubten sie doch nicht an ihm. Nein, die Zeichen waren gegeben, damit man erkennen konnte, er ist wirklich von Gott gesandt. Aber worauf es ankam und worauf es heute noch ankommt, ist, dass wir der entsprechenden Botschaft glauben. Wir müssen die Botschaft ernst nehmen, hören, was Gott durch den Boten sagt. Und wer hinhört, der wird es erleben, immer wieder ist das geschehen, wird es erleben, dass diese Botschaft in sich eine eigentümliche Kraft hat. Sie hat nämlich die Kraft, in einem ungläubigen Herzen mit einem Mal die Gewissheit zu erzeugen, Gott ist, ich brauche ihn, ich brauche einen Retter, diese Botschaft ist wahr. Mir ging es selber so, als ich mit knapp 21 Jahren von jemandem ein neues Testament zu lesen bekam. Ich wollte durchaus nicht Christ werden, alles andere nur das nicht. Ganz ehrlich, ich wollte auf keinen Fall Christ werden. Ich wollte auch nicht gläubig werden, überhaupt nicht. Ich habe auch nicht Gott gesucht, gar nicht. Nur eines, ich wollte, dass es mir besser geht. Und ein Freund von mir, der sagte mir, ihm habe es geholfen, das Lesen im Neuen Testament. Und ich sagte mir, ja, wenn es hilft, warum nicht? Und so begann ich zu lesen im Neuen Testament und dann ist etwas passiert, was man erstens gar nicht weiß, dass es das gibt und zweitens gar nicht wollte, wenn man es wüsste. Dass man nämlich mit einem Mal sich so sieht, wie man sich noch nie gesehen hat. Und das wollte ich überhaupt nicht. Denn das war gar nicht schön. Aber es geht darum, dass wir diese Botschaft hören. Und dann kann an uns etwas passieren, durch diese Botschaft, das wir nie geahnt hätten. Eben Rettung. Und wir leben, um gerettet zu werden. Genau deshalb. Und wenn wir nicht gerettet werden, dann haben wir umsonst gelebt. Also, diese Zeichen, sie wollen hinweisen auf die Botschaft, damit wir der Botschaft glauben. Nun ist euch vielleicht aufgefallen beim Lesen, wie der Text sich ziemlich auffällig, ja, gar etwas eigentümlich ausdrückt. Ich denke nicht, dass wir es so gesagt hätten. Gott sagt hier zu Mose, wenn sie nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, so werden sie der Stimme der anderen, des anderen Zeichens glauben. Eigenartig. Können den Zeichen reden? Offensichtlich ja. Die Zeichen haben eine Stimme. Und damit will Folgendes ausgesagt sein. Bei diesen Wundern, bei diesen Zeichen, die Mose dann tat, ging es nicht lediglich darum, dass er eine Machtdemonstration vor den Zuschauern zum Besten gab. Wie irgendein Merlin, der mit seinem Zauberstab Puff macht und alles steht da und ist überwältigt über diese Macht. Und genauso wenig ging es bei den Zeichen und Wundern, die unser Herr tat, darum, dass er einfach etwas Erstaunliches tat, das Aufsehen erregte. So wie ein Zauberer, der Hasen aus dem Hut zieht. Nein, es waren auch die Wunder, die unser Herr tat, Zeichen. Sie heißen Zeichen.
Und ein Zeichen bedeutet ja eben eine Botschaft. Ein Zeichen ist immer eine Botschaft, sonst heißt es nicht Zeichen. Buchstaben sind Zeichen, ergeben eine Botschaft. Oder in Räumen, ich weiß nicht, ob ihr hier so etwas habt, in den größeren Räumen wenigstens sind solche Zeichen, die einem zeigen, wo der Notausgang ist. Ist ein Zeichen. Und alles, zum Beispiel, unser Herr aus 5 Broten so viele Brote machte, schuf, dass 5000 Männer und wahrscheinlich ungefähr gleich viele Frauen und eine Menge Kinder essen konnten und satt wurden, dann war das ein Zeichen, ein Hinweis darauf, dass wer zu ihm kommt und wer seiner Botschaft glaubt, etwas bekommt, das ihn ernährt, ewig, nicht nur für ein paar Stunden satt macht. Und kaum hat er dieses Zeichen getan, sagt er den Menschen, die um ihn herumstehen, ich bin das Brot des Lebens. Also das Zeichen hat eine Stimme und es sagt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist das Brot des Lebens. Ihn muss man haben. Nicht einen vollen Bauch. Ihn muss man haben. Oder er sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Und kurz danach öffnet er einem Blindgeborenen die Augen. Das war eben ein Zeichen, das demonstrierte, wer zum Sohn Gottes kommt, bekommt geöffnete Augen und sieht mit einem Mal, was er vorher nie gesehen hatte. Mit einem Mal erkennt er Gott. Und vorher war er blind gewesen. Ein Zeichen. Oder vor dem Grab eines seit 4 Tagen Verstorbenen stehend, sagt unser Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und nachher weckt er diesen Verstorbenen auf. Die Auferweckung war ein Zeichen dafür, dass wer an den Sohn Gottes glaubt, auferstehen wird zum ewigen Leben, um nie mehr zu sterben. Zeichen. Und so waren auch diese Werke, diese Wunder, die Mose tat, sie waren Zeichen, sie enthielten eine Botschaft. Nun geht es ja im 2. Mosebuch, wie gesagt, um Rettung. Das ist die große Botschaft dieses Buches. Also nehmen wir an, diese Zeichen würden irgendwie demonstrieren, was eine Rettung bedeutet. Und genau das tun sie. Das erste Zeichen zeigt uns, will uns zeigen, in welche Not der Mensch gestürzt ist. Und dass er Rettung heißt, dass er aus dieser Not wieder herausgehoben wird. Das zweite Zeichen zeigt uns, woher kommt es denn, dass der Mensch gestürzt ist? Was ist es denn, das ihn so herabzieht und ihn verdirbt? Und wo sitzt dieses Böse, das ihn verdirbt? Ja, schauen wir sie uns jetzt etwas näher an, ne? Diese Zeichen. Mose hat einen Stab in der Hand. Und dann sagt der Herr zu ihm, wirf ihn auf die Erde und dann wird der Stab zur Schlange. Nun hilft es nicht, dass sie anfangen, uns irgendeine Geschichte zurechtzulegen, was das wohl heißen könnte. Sondern es ist so, dass die Bibel, weil sie von einem Autor gegeben ist, sich selbst erklärt. Und so muss man geduldig die Bibel lesen und wer die Bibel geduldig liest, er wird merken, wie alles zueinander in Beziehung steht, weil ein Geist alles zusammengelenkt hat. Und so finden wir Stellen in der Bibel, die uns etwas darüber sagen, wofür der Stab in der Hand steht, was das bedeutet. Wir schlagen dazu 2 Stellen auf. Zuerst eine Stelle aus dem Propheten Jeremia. Da steht im Kapitel 48, im Vers 17. Da wird von einem Volk gesprochen, Moab, und dieses Volk geht unter. In gewaltsamen Katastrophen geht dieses Volk unter, und das wird folgendermaßen umschrieben. Jeremia 48, 16 und 17. Moabs Verderben steht nahe bevor, sein Unglück eilt sehr. Beklagte sie ja seine Umwohner alle und alle, die er seinen Namen kennt, spricht: Wie ist zerbrochen das Zepter der Macht, der Stab der Majestät? Also wir ahnen hier schon, aha, Stab steht für Regierung, für Herrschaft. Dann eine zweite Stelle, aus den verschiedenen, die wir aufschlagen könnten, eine zweite Stelle, die es ganz deutlich macht. Psalm 110, da heißt es im Vers 2, Psalm 110, der Vers 2. Den Stab deiner Macht wird der Herr senden, herrschen mitten deiner Feinde. Also Gott sagt zu jemandem, er wird den Stab deiner Macht dir in die Hand geben, dann herrsche. Also Stab steht für Herrschaft. Das ist jetzt deutlich geworden. Nun sagt Gott dem Mose, den Stab da, den du in der Hand hast, wirf ihn auf die Erde. Das muss mithin bedeuten, dass dieses Zeichen irgendwie ausdrücken will, dass jemand die Herrschaft verloren hat. Und nun wird dieser Stab sogar zur Schlange. Wofür die Schlange steht, nun, das wird uns allen ziemlich bald bewusst sein. Und auch wenn man die Bibel nur sehr wenig kennt, dann weiß man doch, dass irgendwo am Beginn so der Menschheitsgeschichte spielt die Schlange eine wichtige Rolle. Die Schlange, der Widersacher Gottes, der Lügner, der Menschenmörder, der Verführer, die Schlange. Und der Mensch hat auf die Schlange gehört und hat dadurch genau das getan, was hier in diesem Zeichen demonstriert wird. Er hat gewissermaßen den Stab, den er in der Hand hatte, mutwillig, aus der Hand geworfen. Nun, was sage ich da? Der Mensch habe den Stab aus der Hand geworfen. Ja, Gott schuf den Menschen dazu, dass er über die ganze Schöpfung Herrschaft ausübe. Das steht in 1. Mose, Kapitel 1, im Vers 26. 1. Mose, Kapitel 1, der Vers 26. Da steht das. Und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen oder Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen. Über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde. Der Mensch wurde erschaffen zur Herrschaft. Und all das hat er aus der Hand gegeben. Wir sind alle nicht mehr Herren, weder des Lebens noch unseres Schicksals, ja überhaupt nicht wirklich Herren über irgendetwas, nur über Zeit. Eine gewisse Zeit hast du deinen Besitz, hast du dein Häuschen, hast du das Auto, das du fährst, aber die ganze Zeit ist etwas an dir, wie eine Zeitbombe, die tickt, die tickt, die tickt, die tickt und die läuft ab und irgendwann einmal brichst du zusammen, aus, der Tod hat dich überwunden. Ohne Ausnahme, ein jeder Mensch ist ein Knecht des Todes geworden. Oder kennst du jemanden, der den Tod besiegt hat? Niemand. Man liest das manchmal so in einem Nachruf, wenn irgendeine berühmte Persönlichkeit gestorben ist, dann steht es in der Zeitung, er habe lange angekämpft gegen seine Krankheit und sei ja dann doch erlegen. Immer das Gleiche. Wir sind Knechte des Todes geworden. Der Tod nivelliert alle Menschen, alle, ohne Unterschied. Und zwar ist der Tod ein unerbittlicher Abwärtsnivellierer. Abwärts. Jeden zwingt er unter dieses Joch. Wir sind Knechte geworden. Gott hat den Menschen aber erschaffen dazu, von nichts und niemandem geknechtet zu sein. Von nichts und niemandem, von keiner Macht. Dem Menschen sollte alles untertan sein. Und ich habe jetzt nur eines genannt, das jedem sofort einleuchten muss, dass er dieser Macht wirklich erlegen ist. Wir werden alle älter. Ja, ich bin 1950 geboren. Bin nicht mehr so jung und so spritzig, wie ich war, als ich damals anfing, die Bibel zu lesen. Tja. Wir werden älter, wir werden runzlig, Haare fallen aus, wir verlieren Zähne, wir werden ein bisschen krumm, wir werden auch ein bisschen kleiner und irgendwann einmal sacken wir zusammen. Der Mensch ist in die Sünde gegangen. So stellt es die Bibel dar. Das war nicht ein Betriebsunfall, dass er wie über einen Stein stolpert. Oh, Pech gehabt. Er ist sehenden Auges in die Sünde gegangen. Mit allen Folgen. Er wusste genau, was kommt. Und jetzt ist er ein Knecht des Todes geworden. Und dann heißt es hier, die Schlange, eben, die Schlange steht für die Macht Satans und Mose flieht vor der Schlange. Wenn man vor jemandem flieht, dann zeigt man dadurch, dass man Angst hat, man ist in Schrecken versetzt. Man will dieser Macht entkommen. Und das Neue Testament sagt es uns ganz deutlich, dass es so ist, dass wir durch Todesfurcht das ganze Leben der Knechtschaft unterworfen sind. Ja, ja, wenn man jung ist oder wenn gerade ein schöner Frühlingstag ist und man das erste Eis im Jahr schlägt und zwar an einem blauen See entlang spaziert, ja, dann hat man keine Angst vor dem Tod. Natürlich nicht, dann ist er so weit weg. Aber wenn er uns in die Augen starrt, der Tod, dann ist es eine ganz andere Sache. Es sagt einmal ein bekannter amerikanischer Komiker, als man ihn fragt, ob er Angst vor dem Tod habe, dann sagt er nicht, dass ich Angst habe, ich will einfach nicht dabei sein, wenn es passiert. Das ist sehr listig ausgedrückt, aber auch sehr klar gesehen. Natürlich habe ich jetzt keine Angst, aber dann, wenn es passiert. Und so sagt uns eben das Neue Testament, das steht im Hebräerbrief, im Kapitel 2, im Vers 14, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, um die Menschen von der Tod und von der Todesfurcht zu befreien. Es heißt dort, auf dass er die befreite, welcher Leben lang durch Todesfurcht der Knechtschaft unterworfen waren. Mose flieht vor der Schlange. Aber dann heißt es, und der Herr sprach zu ihm. Nun, der Mensch ist in die Sünde gegangen und Gott hätte uns eigentlich gehen lassen können. Die Abmachungen waren klar von Anfang an. Der Mensch wusste, woran er war. Er wusste, was er tat. Er wusste, dass die Folgen der Sünde seien für den Tod. Er wusste es. Gott ist gerecht, wenn er den Menschen gehen lässt. Er hätte uns alle gehen lassen können. Fortan nur noch Schweigen zum Tun der Menschen. In der Dunkelheit der Todesmacht. Nur noch Schweigen. Aber jetzt heißt es hier, und der Herr sprach zu Mose. Gott redet wieder. Er schweigt nicht. Und so redet er zu Mose und sagt, strecke deine Hand auf und greif die Schlange am Schwanz. Nun, Mose hätte das ja nie getan. Es hätte auch nicht funktioniert. Aber weil Gott redete, kann er es tun und die Schlange wird zum Stab. Nun, Gott hat nicht geschwiegen, sondern er hat geredet. Und er hat über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende geredet, immer wieder geredet, und gesagt, eines Tages werde ich selbst den Menschen auf dieser Erde heimsuchen. Ich selbst werde kommen, der Sohn Gottes. Das ist Gott selbst. Und das ist das große Reden Gottes. Zur Errettung, um uns zu retten. Und so greift Mose, weil Gott geredet hat, den Stab oder die Schlange am Schwanz und die Schlange wird zum Stab. Und das heißt, Errettung bedeutet, dass wir von der Macht des Todes befreit werden und wieder zur Herrschaft des Lebens kommen. Das ist Errettung. Genau das ist Errettung. Man kann Errettung auch anders umschreiben. Aber hier geht es genau um diese Sache. Ich will zwei Stellen dazu lesen. Eine aus dem Römerbrief und eine andere aus dem letzten Buch der Bibel. Und ihr merkt, die Bibelleser unter uns, die wissen es sowieso, die die Bibel noch nicht so viel oder noch gar nie gelesen haben, bekommen einen Eindruck davon, wie in der Bibel alle Wahrheiten sich gegenseitig erklären und deuten und wie sie alle miteinander verbunden sind. Das zweite Mosebuch, das zweite Buch der Bibel, dann Römerbrief im Neuen Testament, Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, sie alle sind miteinander verbunden. Römerbrief, Kapitel 5, da heißt es, Römerbrief, Kapitel 5, der Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen, wenn durch die Sünde dieses einen Menschen, des ersten Menschen, der Tod geherrscht hat, das ist genau die Sache, der Tod herrscht über den Menschen, wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und wir wollen jetzt nicht den ganzen Vers zu verstehen suchen, aber nur dieses eine, der Tod herrschte, aber durch Jesus Christus herrschen wir wieder im Leben. Die Schlange wird zum Stab. Und das wird ausdrücklich so gesagt, dass alle die, die diese Botschaft der Errettung gehört haben, ihr geglaubt haben, dass sie ewig zu ihrer wahren Bestimmung kommen, um nie mehr von dieser Bestimmung heruntergestoßen zu werden oder zu fallen. Im letzten Buch der Bibel, und das ist das abschließende Wort Gottes, in dieser ganzen Sache der Errettung. Im allerletzten Buch der Bibel steht im Kapitel 22 im Vers 5, Offenbarung 22, Vers 5, da steht, Nacht wird nicht mehr sein, kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herrschen und den Herrscherstab nie mehr aus der Hand geben. Das ist der Retter. Aber jetzt kommt das zweite Zeichen. Und dieses zweite Zeichen nennt eine Voraussetzung. Aber auch gleichzeitig, was Errettung von einer anderen Seite bedeutet. Eine Voraussetzung, um gerettet zu werden. Ja, es muss in unserem Leben irgendwann einmal der Tag kommen, an dem wir sehen, ich selbst habe Schuld daran, dass ich so in diese Lage geraten bin. Dieses zweite Zeichen, Gott sagt dem Mose, stecke deine Hand in den Gewandbausch. Dann macht er das und nachher zieht sie hervor und dann ist die Hand aussätzig. Ekelerin, abstoßend, Aussatz. Die Aussätzigen mussten, wenn sie vom Aussatz befallen waren, immer diesen Warnruf von sich geben, unrein, unrein, damit ja niemand in ihre Nähe kam. Unreinheit, Aussatz, Sünde. Das ist es. Und wo sitzt die Sünde? Die Sünde ist versteckt, schön verborgen hinter diesem weißen, wallenden Gewand, das Mose anhatte. Diese schönen orientalischen Gewänder, wallend, weit. Und die hatten jeweils so eine Art Brusttasche. Und so konnte man unter eben diesem wallenden Gewand konnte man so Dinge da hineinstecken. Da. Und niemand wusste, was drinnen war. Und dann hat man ein schön weißes Gewand. Und ging durch den Markt und man grüßte die Leute und alle sahen nur dieses propere weiße Gewand. Aber was hinter dem Gewand war, vielleicht war er durch den Markt gegangen und hatte Äpfel gestohlen. Versteckt unter dem Gewand. Und so mögen wir in den Augen der Leute ganz anständige Bürger sein. Wir unterschlagen keine Steuern. Wir haben auch noch keine Bank überfallen. Nicht einmal im Kaufhaus etwas mitlaufen lassen. Gemaust im Geschäft. Nichts derlei. Wir sind ganz anständige Leute. Niemand kann uns irgendetwas vorhalten. Nun, Mose wird erschrocken sein, als er seine Hand sah, wie sie war. Und vielleicht hat er hier etwas von dem gespürt, vielleicht war das sogar der Moment, an dem er das empfand und erlebte, was er in einem Lied, in einem Psalm mit folgenden Worten ausgedrückt hat. In Psalm 90, das einzige Lied des Mose im ganzen Psalter. Und im Psalm 90, da steht im Vers 8, Psalm 90, der Vers 8: Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Und ich weiß noch, als es das erste Mal mir so erging, das war schlimm, das war schlimm. Ich saß da, ich hatte eben, wie gesagt, angefangen, das Neue Testament zu lesen. Und dann ein erstes Mal, wo ich merkte, dass hier etwas passiert, das ich eigentlich gar nicht will. Nämlich, dass wie Gott anfängt zu mir zu reden, wie seine Hand auf mich zu legen. Komm, ich will dich. Und dann habe ich weitergelesen und dann war ich schon im Johannesevangelium. Und während ich da lese, mit einem Mal, werde ich von diesem Bewusstsein und der Wirklichkeit überwältigt. Gott ist. Und ich hatte die ganze Zeit Gott ignoriert. Gott ist. Und gleichzeitig, mit einem Schlag, wurde mir bewusst, wie übel, wie böse, wie verdorben ich bin. Und ich bin wirklich zusammengebrochen. Ich fiel auf die Knie und ich konnte nur eins sagen. Oh Gott, vergib. Nun, so etwas sucht man ja nicht. Das will man ja gar nicht. Wer will denn überführt werden, dass ihm gezeigt wird, wie man wirklich ist? Das will man ja gar nicht. Man will doch seine schöne Fassade vor den Leuten zeigen und sich selbst damit auch schmeicheln. Aber wenn wir gerettet werden wollen, dann muss dieser Augenblick irgendwann einmal in unserem Leben kommen, wo wir merken, dass hinter unserer Fassade Dinge sind, die Gott die ganze Zeit gesehen hat. Und wir haben sie verdrängt. Und dann stellt sie uns Gott vor Augen und sehen wir sie auch. Und dann wird uns mit Schrecken inne, während ich so lebte, voll von Unrat, voll von Eitelkeit, Selbstverliebtheit, Hochmut, Neid, Mordlust, all solche Dinge, die ganze Zeit hat Gott mich getragen. Die ganze Zeit. Er hat mir Gutes getan, er hat mich gekleidet, er hat mich ernährt, die ganze Zeit. Und er hätte die Macht gehabt, jeden Augenblick mir das Leben zu nehmen. Das ist in uns drin. Das Neue Testament sagt es uns dann ganz deutlich. Was im Innern des Menschen drin ist, hinter dieser sauberen, schönen Fassade, die wir uns alle vor den Leuten und vor uns selbst aufsetzen. Ich lese eine Stelle aus dem Markus-Evangelium, Markus Kapitel 7. Markus Kapitel 7, Verse 21 bis 23. Da steht, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen. Das Herz ist eben das Innere des Menschen. Das, was man nicht sieht, der verborgene Teil des Menschen, dem sagt die Bibel Herz. Oder wir können es auch so sagen. Das ist die Schaltstelle deiner Persönlichkeit. Der Sitz deines Willens. Da, wo deine Entscheidungen fallen. Das ist das Herz. Und von dieser Stelle sagt der Sohn Gottes, aus dem, von innen, aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. Und das muss Mose sehen. Er muss gewissermaßen sein eigenes Herz so hervorziehen und ans Licht halten. Das ist in meinem Herzen drin. Unreinheit. Und wiederum, Gott redet wieder. Die gleiche Bedeutung. Es ist nicht nur so, dass Gott uns irgendwann einmal zeigt, du bist unrein, du bist schuldig, und nachher hört er auf zu reden, sondern dann redet er weiter und spricht vom Mittel, vom alleinigen Mittel, von der alleinigen Möglichkeit, vom alleinigen einzigen Weg, gereinigt zu werden. Das muss eine furchtbare Sache sein, eine furchtbare Sache sein. Irgendwann einmal gehen wir aus diesem Leben und dann sind wir unter den Augen Gottes. Und dann sehen wir klar. Dann sehen wir klar, wer wir sind. Dann sehen wir klar, wer Gott ist. Dann sehen wir klar unsere Schuld und unsere Sünde. Aber dann ist es zu spät. Dann werden wir sie nie mehr los. All unseres Schändliche und Üble und Böse und Unreine und Schamwürdige, das haftet dann an uns und wir werden es nie mehr los. Und das ist für den Menschen Hölle. Warum? Weil der Mensch Mensch ist. Der Mensch ist eben nicht ein Hund, dem das wurscht ist. Der Mensch ist auch nicht ein höher entwickelter Primate, sondern der Mensch ist Mensch. Und darum ist moralische Schuld etwas, das der Mensch nicht tragen kann, weil er Mensch ist. Aber dann kann er sie nie mehr loswerden. Und darum können wir Gott nie genug dafür danken, dass er uns einmal unsere Unreinheit, all das, wessen wir uns schämen, dass er es ans Licht bringt und dass wir dann gereinigt werden können davon, befreit werden davon. Das Neue Testament sagt uns zunächst ganz einfach, ich zitiere den Apostel Petrus aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte Kapitel 15, da steht im Vers 9. Petrus, der ja als Jude aufgewachsen war, aber dann irgendwann einmal lernen musste und dann verstand, dass die Botschaft der Errettung für die Juden und auch für die Nichtjuden ist. Und in dem Zusammenhang sagt er, er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Also keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Eben Glaube. Glaube an diese Botschaft. Glaube an die Tatsache, dass jemand für dich bezahlt hat, für deine Unreinheiten. Dass der Sohn Gottes dafür litt und alles für dich erlitt. Und wer das glaubt, der wird von seiner Schuld, von seiner Unreinheit befreit und gereinigt. Noch eine Stelle aus dem Hebräerbrief. Dort steht auch etwas vom Herzen, das gereinigt wird. Hebräerbrief Kapitel 10. Und dort wird auf das Mittel verwiesen. Also der Glaube, aber wie ist es möglich? Hebräer 10, da steht Vers 22, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und alle so gereinigt vom bösen Gewissen. Das Blut Jesu. Das Blut Jesu. Jemand hat für uns bezahlt, mit seinem Leben bezahlt. Und wer an das glaubt, der wird gereinigt. Und das muss passieren, denn sonst können wir nicht von der Knechtschaft des Todes zum Leben kommen. Wir müssen sehen, es ist meine Sünde, meine Unreinheit, die mich dem Tod unterwirft. Es ist nicht einfach ein Schicksal, nein, es ist meine Sünde. Und darum muss ich sie loswerden. Und darum muss mein Herz ans Licht kommen. Das ist die Rettungsbotschaft. Und so redet Gott wieder und Mose steckt seine Hand ein zweites Mal in seinen Gewandbausch, diese aussätzige Hand. Es ist, als ob er vor Gott sagen müsse, das stimmt, dieser Aussatz da steckt er in meinem Herzen. Er gibt es wie zu, ja, so ist es. Und wenn wir das tun, dann werden wir rein. Dann zieht er die Hand heraus und sie ist wieder rein. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Sünde. Und dann kommt ein drittes Zeichen. Aber bei diesem dritten Zeichen stellen wir einen auffälligen Unterschied fest. Bei den beiden ersten Zeichen war es immer so gewesen, Gott sagt etwas, dann passiert etwas, dann redet Gott wieder. Und dann wird, wie das geschehen, umgedreht. Die Schlange wird wieder zum Stab, die unreine Hand wird wieder rein. Gott redet wieder. Dieses dritte Zeichen handelt nicht mehr von Rettung, sondern nur noch von unwiederbringlichem Ende. Es gibt einen Moment, an dem Gott nur noch das Urteil spricht und nachher nicht mehr. Nun, worin bestand das Zeichen? Er sollte Wasser vom Strom nehmen und es auf das Trockene gießen. Der Strom, in Ägypten, wenn man sagte der Strom, dann war das natürlich der Nil. Der Strom, der Lebensbringer Ägyptens. Die Lebensquelle Ägyptens. Ohne Nil kein Ägypten. Aber weil der Nil durch dieses Land floss, links und rechts, fruchtbares Land. Und Wasser aus dem Strom heißt so viel wie, ja eben, Leben. Aber wenn man dieses von diesem Wasser nahm und es ausschüttete und es zu Blut wurde, also Mose sollte es nehmen, ausschütten und dann wurde es zu Blut, ausgeschüttetes Blut ist Tod. Blutvergießen heißt so viel wie eben Tod verursachen. Ausgeschüttetes Blut, Tod. Nun, dieses dritte Zeichen bedeutet nun genau dies. Wer diese Botschaft, die der Bote brachte, Botschaft von der Rettung, Gott will retten, Gott will alle Folgen der Sünde umkehren. Gott will auch das, die Ursache des Verderbens, die Sünde, er will sie tilgen. Die Botschaft der Errettung. Und wer an diese Botschaft glaubt, kommt zum Leben, kommt zur Herrschaft. Wer dieser Botschaft nicht glaubt, und das ist die Bedeutung des dritten Zeichens, dem wird diese Botschaft, die Leben gibt, dem, der sie glaubt, zu einer Botschaft des Gerichts und er endet im Tod. Diese Botschaft wird dich verurteilen, wenn du sie verworfen hast. Und dann redet Gott nicht mehr. Er redet zu den Menschen. Immer wieder. Aber irgendwann einmal wird er nicht mehr reden. Und dann wird das Ergebnis bleiben. Dieses Wasser wird zu Blut und dann nichts anderes mehr. Dann wird Gott das Urteil sprechen über alle, die die Sünde geliebt und gewählt und die Botschaft ihrer Rettung und damit den Retter Gott verachtet haben. Ihnen wird er dieses Wort sprechen, geht von mir verflucht in das ewige Feuer. Das steht im Wort Gottes. Matthäus 25, Vers 45, geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Gott hat den Menschen nicht zur Verdammnis bestimmt. Den Feuersee hat er für den Teufel und für seine Engel bestimmt. Aber wenn der Mensch die Botschaft der Errettung von sich weiß, dann folgt er eben dem Verführer und Urheber der Sünde dahin, wo dieser ist, in den Feuersee, in den ewigen Tod. Und das sind die einfachen Wahrheiten des Evangeliums. Die einfachen Wahrheiten der Rettungsbotschaft. Dieser Rettungsbotschaft, die damals ein Mose für seine Zeitgenossen hatten. Der Rettungsbotschaft, die der Sohn Gottes durch sein Kommen zur Wirklichkeit gemacht hat, Rettung gebracht. Die Rettungsbotschaft, die seine Apostel verkündigt haben, die Rettungsbotschaft in diesem Buch steht. Und wer diese Botschaft hört und ihr glaubt, wird leben. Ich schließe mit einem Satz aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 5, Vers 24. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Gott gebe uns hörende Ohren.